Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, diese Gedanken, die wir gerade gehört haben, die lassen wir ein wenig setzen. Hier ist der Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Lehnen Sie sich entspannt zurück. Wir haben Ihnen vier, wenn ich das richtig sehe, vier Stationen vorbereitet. Ich stelle sie Ihnen gleich vor. Bis 1 Uhr haben wir dazu Zeit, rund um die Welt zu reisen. Andreas Stopp begrüßt Sie am Mikrofon. Steht auf unserem Reisefahrplan heute das Sultanat Oman. Werden wir besuchen in den Alpen im Habachtal, liegt im Pinzgau, also im Salzburger Land, begeben wir uns auf die Suche von Smaragden, grünes Gold wird das dort genannt. Und auch in Costa Rica sind wir verabredet. Wir werden dort ein ganz, ganz leises und zartes Flattern hören. Im Schmetterlingsgarten von San Ramon werden wir uns aufhalten und dabei auch etwas lernen über die Art und Weise und die Begründung, warum Schmetterlinge von dort aus Costa Rica in die ganze Welt exportieren. Reisebriefe werden wir auch ein wenig lesen von Robert Schumann, 1829, die Rhein- und die Mainfahrt. Das kommt dann alles nachher im zweiten Teil unserer Sendung. Ja, nicht nur wir Menschen reisen, wem soll ich das sagen? Auch Instrumente, Musikinstrumente reisen. Sie gelangen natürlich durch den Menschen, mit dem Menschen von einem Ort zum anderen. Und auch sie, die Instrumente, sie ändern sich dabei, sie passen sich an. Sie gehen auf ihre neue Umgebung ein, auf die anderen Leute, auf die andere Sprache. Sie wandeln sich je nach Ort und Mensch, der ihnen dann ein neues Zuhause gibt. Sicher haben Sie schon einmal von den abenteuerlichen Wegen rund um die Welt gehört, welche zum Beispiel Violinen zurückgelegt haben. Angefangen vom Holz, aus dem sie bestehen, die Natur der Erde, in der diese Bäume wachsen. Auch diese tragen die Instrumente hinaus in die Welt. Und so wollen wir uns heute auf die Spur eines anderen Instrumentes begeben, des Akkordeons. Harmonika, Quetsch, Schiffer, Klavier, da gibt es ja dutzende Bezeichnungen für dieses charaktervolle, ausdrucksstarke Instrument. Und der Weg des Akkordeons in Italien wiederum ist ein ganz besonderer. Das habe ich von Christiana Coletti gelernt. Sie erinnern sich, im Dezember war sie ja da, hat aus ihrem Land berichtet. Und damals wurde die Idee geboren, wir müssen mal was erzählen über die Geschichte des Akkordeons und wie es in ihrem Land, in Italien, dazu gekommen ist, dass es zum Volks- und fast schon zum Nationalinstrument auch geworden ist. Also Christiana Coletti zeichnet den Weg des Akkordeons nach und sie nimmt uns mit, eben nach Castelfidardo, habe ich gerade vorhin schon mal gesagt. Sie werden jetzt kennenlernen, wo das liegt in der Region Marken und was das Besondere ist. So, alles Weitere überlasse ich meiner Kollegin. Sie wird sie sanft dorthin führen, wo sie uns haben will. Und dann lernen wir allerhand und vor allen Dingen hören wir allerhand.
Der Klang eines populären Instruments erzählt viel über die Menschen, die es gerne spielen, aber vielleicht auch etwas über diejenigen, die es entwickelt und gebaut haben. In seiner Stimme verbergen sich oft Legenden und Geschichten, persönliche Erfahrungen, Reisen und Begegnungen. Um diesen Gedanken nachzugehen, bin ich nach Castelfidardo gefahren, der Heimat des italienischen Akkordeons. Der Akkordeonspieler Pierluigi Bambozzi empfängt mich im Herzen von Castelfidardo auf der kleinen Piazza della Repubblica.
Mi ricordo che ce l'aveva mio zio. Aveva una piccola fisarmonica, io lo andai a trovare e mi innamorai di questa fisarmonica. Ero piccolino, penso avrò avuto sui 6 anni.
Ein Onkel von mir hatte ein kleines Akkordeon. Ich erinnere mich daran. Wir besuchten ihn und ich verliebte mich in dieses Instrument. Ich war 6 Jahre alt.
E mi misi a piangere perché la volevo. Cioè, ci ho giocato finché stavo là e poi dopo la volevo. Mi misi a piangere, mio zio era talmente affezionato che non me la diede.
Als wir nach Hause gehen mussten, fing ich an zu weinen, weil ich es unbedingt haben wollte. Mein Onkel hing sehr an dem kleinen Akkordeon und wollte es mir in dem Moment nicht geben.
Dopo un paio di giorni mi venne a trovare.
Ein paar Tage später kam er zu uns. Es hatte ihn zutiefst beeindruckt, wie sehr ich in das Akkordeon verliebt war. Und er schenkte es mir. In diesem Moment begann meine große Leidenschaft. Von diesem kleinen Spielzeugakkordeon konnte ich mich nie trennen.
Die kleine Gemeinde Castelfidardo liegt idyllisch auf einem Bergrücken zwischen den Tälern der Flüsse Aspio und Musone in der Region Marken, nur wenige Kilometer von der Adriaküste und dem ins Meer mündenden imposanten Monte Conero entfernt. Auf den ersten Blick ist nichts Auffälliges an dieser Kleinstadt mit knapp 19.000 Einwohnern. Aber sie stellt doch etwas Besonderes dar. So sieht es jedenfalls Pierluigi Bambozzi voller Stolz.
Castelfidardo significa è molto importante,
Castelfidardo ist eine sehr bekannte Stadt. Wenn man mit Menschen im Ausland spricht, braucht man nicht zu sagen, wo Castelfidardo liegt. Alle wissen es und assoziieren diesen Namen sofort mit dem italienischen Akkordeon und seiner Geschichte.
Der Legende nach kam eines Tages im Jahr 1863 ein Pilger aus Österreich ins Haus der Bauernfamilie Soprani in Castelfidardo und suchte ein Obdach für die Nacht. Vermutlich war er auf dem Weg zur Pilgerstadt Loreto, die ganz in der Nähe liegt. Der Österreicher hatte ein kleines Akkordeon bei sich, wahrscheinlich eine diatonische Ziehharmonika, ein Instrument wie das steirische Akkordeon. Was für eine Wirkung dieses Instrument auf den jüngsten Sohn der Familie Soprani hatte, weiß Nazareno Carini, ein 87 Jahre alter ehemaliger Akkordeonbauer und Musiker, ganz genau.
Quindi questo signore, capito, ospitato dalla Soprani, aveva con sé una piccola scatolina rudimentale, questa scatolina che generava dei suoni. Soprani ne è rimasto talmente affascinato che qui la storia diventa un po' confusa.
Die kleine Schachtel konnte Klänge hervorbringen. Paolo Soprani war völlig fasziniert. Er war hin und weg. Ab hier aber wird die Legende konfus. Manche erzählen, dass der 19-Jährige das Instrument nachts heimlich auseinandergebaut und kopiert habe. Andere behaupten, er hätte es geklaut. Weitere sagen noch, der Pilger hätte es als Dankeschön für die Gastfreundschaft hinterlassen.
E ha dato l'avvio a un'industria immensa in tutto il mondo.
Tatsache ist nur, dass Paolo Soprani es schaffte, das Instrument zu bekommen, nachzubauen und zu verbessern. Das war der Beginn einer enormen industriellen Produktion, die weltweit bekannt wurde. Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden hier neue Akkordeonwerkstätten an jeder Ecke. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg fuhren 30 oder sogar 40 Busse voller Arbeiter in die Stadt, die in den Akkordeonfabriken tätig waren. Im Jahr 1952 exportierte Castelfidardo über 190.000 Instrumente ins Ausland.
Die Via Carlo Marx und die Via Ernesto Che Guevara, an der ich zufällig vorbeikomme, lassen auch auf die sozialen und politischen Verhältnisse in Castelfidardo schließen. Eine ehemals sehr aktive Arbeiterschaft, die aus Männern wie Frauen bestand, wirkte in über 50 Betrieben, meistens Familienunternehmen. Die Fabrikation von Akkordeons wurde bald der wichtigste Wirtschaftszweig der Stadt. In Handarbeit, nach und nach durch Maschinen ergänzt, wurden Hunderte von Einzelteilen hergestellt. Stimmzungen, Stimmplatten, Tastaturbretter zur Befestigung der Metallzungen, Holzgehäuse, Griffbretter, Tastenknöpfe aus Perlmutt, Blasebälge aus Leder. Nazareno Carini selbst ist der lebendige Beweis einer Passione, einer Leidenschaft für die Fisarmonika, die in Jahrzehnten gewachsen ist und bis heute alle Schwierigkeiten überlebt hat.
Allora, ich bin 1933. Mio padre è stato sempre uno della rosa dei migliori.
Ich bin 1933 geboren. Mein Vater war einer der besten Akkordeonfabrikanten der Stadt. Als ich zur Welt kam, war es noch Brauch, dass eine Mutter nach der Geburt ihres Kindes eine Woche lang im Bett bleiben und mit Hühnersuppe gestärkt werden sollte. Mein Vater war Handwerker und meine Mutter arbeitete bei seiner Akkordeonproduktion mit. Den Balg, einen wichtigen Teil des Akkordeons, stellten damals ausschließlich Frauen her. So bauten sie am nächsten Tag, unmittelbar nach meiner Geburt, die Akkordeons im Schlafzimmer weiter, wo ich lag. Man kann sagen, dass es bei mir schon damals angefangen hat. Den Duft des Leims roch ich schon als Säugling. Es war bei uns üblich, dass der Sohn eines Handwerkers, wie der Sohn eines Tischlers, beim Vater anfängt. Mit 6 Jahren baute ich schon einige Teile des Akkordeons in seiner Werkstatt.
Nazareno Carini hat immer mit seinem Vater zusammengearbeitet. Nur zwischen den Jahren 1940 und 1943 nicht, weil der Vater damals in Deutschland tätig war.
Ich habe immer lavorato, capito, come artigiano affiancato a lui, io come i fratelli miei in Germania.
Er arbeitete damals in Deutschland. Wo er gearbeitet hat? Wenn Sie in Deutschland die Firma Hohner in Trossingen erwähnen, wissen alle, worum es sich handelt. Manche kennen sie wegen des Akkordeons, andere wegen der Mundharmonika. Mein Vater sprach Deutsch. Während des Krieges sollte er oft auch übersetzen, wenn etwas mit den deutschen Soldaten passierte. Er war ein sehr schöner Mann und sehr tüchtig. Man hat ihn sehr beneidet. Nach dem Krieg gelangten anonyme Briefe an die Behörden, die ihn zu Unrecht als Kollaborateur der deutschen Soldaten denunzierten. Er saß 13 Monate im Gefängnis. Meine Mutter musste uns Kinder alleine ernähren. Ein Nachbar von uns war ein sehr guter Handwerker. Er produzierte Stimmplatten und hatte 12 Mitarbeiter, aber keine Kinder. Er nahm mich zu sich und brachte mir bei, wie man Stimmplatten baut. So wurde ich zum Fachmann.
Wenn ich etwas vom Akkordeon und seiner Geschichte verstehen möchte, muss ich unbedingt das Museo Internazionale della Fisarmonica besuchen, meinte Nazareno. Es befindet sich in einem Palazzo aus dem 17. Jahrhundert in ehemaligen Räumen des Rathauses. Ein über 80 Jahre alter Freund von Nazareno, Vincenzo Canali, ist der Mitbegründer und Präsident der Museumsstiftung.
Das Museum ist dank einer damals berühmten Fernsehsendung entstanden. Am 20. Februar 1981 traten wir zu dritt in der Sendung auf und richteten einen Appell an die Öffentlichkeit. Es wurde ein Erfolg und wir bekamen viele Akkordeoninstrumente für unser Museumsprojekt geschenkt. Am 9. Mai desselben Jahres konnten wir das Museum eröffnen. Die Instrumente, die wir ausstellen, kommen aus 22 verschiedenen Ländern. Heute zeigen wir 200 Instrumente im Museum. Im Lager befinden sich noch weitere 200 Instrumente. Wir möchten alle zeigen und kämpfen dafür, mehr Räume zu bekommen.
Überall an den Wänden hängen beeindruckende Schwarz-Weiß-Fotos von alten Werkstätten in Castelfidardo mit versammelter Belegschaft. Junge und ältere Handwerker, sogar kleine Kinder, posieren stolz und zeigen das Ergebnis ihrer Arbeit. Aber das Museo Internazionale della Fisarmonica dokumentiert nicht nur die Geschichte des Akkordeons in Castelfidardo. Mit Hilfe seiner unterschiedlichen Exponate erzählt es die ganze Entwicklung der Instrumente mit freischwingenden, durchschlagenden Zungen. Von der chinesischen Sheng, einer Mundorgel aus Bambuspfeifen, bis zur neuesten Entwicklung des digitalen Akkordeons. Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Sheng auch in Europa bekannt. Sie inspirierte Musikinstrumentenmacher in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien und anderen Ländern zu der Idee, mit freischwingenden Zungen aus Metall zu experimentieren. Mannigfaltige Instrumente entstanden im Laufe der Zeit. Wir kennen sie als Mundharmonika, Ziehharmonika, Konzertina, Organetto, Bandoneon, Akkordeon mit Klaviertastatur. Auch die populären Bezeichnungen sagen etwas über die Funktionsweise aus. Handharmonika, Ziehharmonika, Handörgeli in der Schweiz, Quetschkommode, Quetschbügel, Schifferklavier und viele andere. Die italienische Bezeichnung Fisarmonika leitet sich vom griechischen Wort Physa für Gebläse und Harmonika ab. Wird der Blasebalg auseinandergezogen und wieder zusammengedrückt, entsteht ein Luftstrom, welcher die Metallzungen in Schwingung versetzt. Ähnlich wie bei der Maultrommel, die aber nur aus einer einzigen Metallzunge besteht.
Die Vorteile des Akkordeons sind vielfältig. Heute haben wir Akkordeons, die eine Skala von 82 Tönen umfassen. Der Klang eines ganzen Orchesters. Die zwei Tastaturen, Diskant und Bässe, erlauben uns, polyphon zu spielen. Mit dem diatonischen Akkordeon vor allem lässt sich die Tonart wechseln. Und der Ausdruck ist fantastisch. Dank des Balges kann man fast die menschliche Stimme nachahmen. Der Balg ist nicht nur der Erzeuger des Klangs. Mit dem Balg lässt sich der Klang von Null bis zu einer großen Intensität steigern. Man kann damit so viele Nuancen hervorbringen. Und ein Akkordeon muss man umarmen. Wie man ein schönes Mädchen umarmen würde.
Wie die Akkordeonproduktion heute in Castelfidardo funktioniert, erfahre ich in der Werkstatt von Egidio. Hier werden Gehäuse von Akkordeons hergestellt, die Diskant wie die Bassseite und die Stimmstücke.
Jede Werkstatt hat ihren eigenen spezifischen Bereich. Mit 10 Mitarbeitern schafft man es, die Arbeit zu erledigen und zu überleben. Früher hatte eine Fabrik 600 bis 700 Mitarbeiter. Jede Fabrik produzierte alle Teile des Akkordeons. Heute würde das keinen Sinn mehr machen. Ich mache diese Arbeit seit 45 Jahren. Jetzt sind meine Söhne dran. Aber ich komme trotzdem jeden Tag in die Werkstatt.
Artigiano, 45 Jahre. Adesso passate figli, però mi tocca sempre qui.
Heutzutage sind in Castelfidardo noch ca. 30 Firmen rund um das Akkordeon tätig. Der Umfang von Produktion und Export hat sich im Vergleich zu den goldenen 50er Jahren stark reduziert. Aber die Qualität ist hoch geblieben. So denkt auch Nicoletta, eine leidenschaftliche Akkordeonspielerin aus Castelfidardo.
Io sono Nicoletta, ho quasi 30 anni e da quando avevo 11 anni suono la fisarmonica.
Nicoletta ist 30 und begann mit 11 Jahren Akkordeon zu spielen, weil sie in Castelfidardo geboren wurde, sagt sie. Hier lernt man das Instrument bereits in der Schule. Außerdem arbeitete ihr Großvater in einer Akkordeonfabrik. Er baute für sie ein kleines Spielzeug-Akkordeon und gab dadurch seine Leidenschaft für das Instrument an sie weiter.
Boccuccia ti vorrei lasciare.
Io sono molto legata emotivamente da Porta Marina, perché? Perché
ganz besonders mag Nicoletta di Porta Marina, eines der Eingangstore zur Altstadt, mit einer atemberaubenden Aussicht über die Hügellandschaft bis hin zum Meer.
Vedere il mare è stupendo, è incantevole.
Dort ging sie oft mit ihrem Großvater spazieren.
Anche ricordi legati anche ai ricordi dell'infanzia, quello senz'altro.
Ihre schönsten Kindheitserinnerungen sind mit der Porta Marina, mit Castelfidardo und mit dem Akkordeon verbunden. Ein Instrument, das immer noch viel zu erzählen hat.
Vorrei volare, ich möchte gerne fliegen, sang Maria Mazzotta. Hier, Christiana Coletti schloss damit ihre Spurensuche ab, die Suche nach den Ursprüngen und der Geschichte des Akkordeons in Italien. Und eigentlich wollte ich Ihnen jetzt noch ein weiteres Akkordeonstück mit Maria Mazzotta, dieser Sängerin, dazugeben. Aber wir haben uns ein wenig verplaudert, die Zeit reicht vor den Nachrichten dafür nicht mehr. Aber wir bringen das einfach dann gleich in ganzer Länge nach den Nachrichten, direkt danach. Jetzt erst noch ein paar Klänge. Volando, das heißt fliegend, also nicht volare, fliegen, volando, weil diese Interpretation um das Thema des Modugno-Hits, kennen Sie, Nel blu dipinto di blu, herumfliegt. Grazie, Christiana Coletti, a dopo nach den Nachrichten.
Thank you. Deutschlandfunk Hörtipp.
Es ist so, dass wir also jetzt den 30. Jahrestag des Mauerfalls hier groß und breit gefeiert haben. Das Interessante ist aber nicht der Mauerfall, sondern das Interessante ist, und das hätte man feiern sollen, hat es aber eigentlich nicht, ist, dass ein Volk auf die Straße geht und verkündet, was es sich denkt und sich zum Souverän erklärt. Das ist das Entscheidende. Und ohne diesen Gang wäre der Mauerfall gar nicht stattgefunden. Also der ist eine Folge von einem eigentlichen Ereignis und das ist das Ereignis.
Diesmal unser Gast in den Zwischentönen.
Der Filmemacher Thomas Heise, der seine ersten Filme in Ost-Berlin gedreht hat, Anfang der 80er Jahre, Radiodokumentationen gemacht hat, Theater gemacht hat und schließlich noch mehr Film, heißt in dem Fall dokumentarischen Film. Wollen Sie noch was sagen dazu?
Nee.
Heute um 13.30 Uhr.
Deutschlandfunk.
Zwölf Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Die politische Krise in Thüringen sorgt weiter für Diskussionen. Das neuartige Coronavirus fordert immer mehr Menschenleben. Nach der Parlamentswahl in Irland wird eine schwierige Regierungsbildung erwartet. Die Meldungen im Einzelnen. Der linken Vorsitzende Rixinger hat die CDU aufgerufen, eine Wiederwahl des früheren thüringischen Ministerpräsidenten Ramelow zu ermöglichen. Die Linke sei nicht gegen Neuwahlen in Thüringen, sagte Rixinger im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Laut Umfragen würde sie dabei sogar gewinnen. Kurzfristig wäre es aber die bessere Lösung, Ramelow würde erneut ins Amt gewählt. Dafür müsse sich aber die CDU bewegen. Eine Mehrheit komme nur zustande, wenn mindestens 4 CDU-Abgeordnete für Ramelow stimmten. Dieser werde nicht zur Wahl antreten, wenn er auf Stimmen der AfD angewiesen wäre, versicherte Rixinger. Er reagierte damit auf Äußerungen von AfD-Fraktionschef Gauland. Dieser hatte seinen thüringischen Parteikollegen nahegelegt, Ramelow zu wählen, damit dieser die Wahl nicht annehmen könne. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann warf der AfD vor, die Demokratie zerstören zu wollen. Sie verfolge den perfiden Plan einer Zerrüttung des politischen Systems und einer Unterhöhlung der Demokratie, sagte der Grünen-Politiker der deutschen Presseagentur. Über die Thüringen-Krise berät heute der SPD-Vorstand. Auch die FDP-Bundestagsfraktion kommt zu einem Treffen zusammen. Das britische Flugzeug mit Rückkehrern aus der chinesischen Stadt Wuhan ist auf einem Militärflughafen nahe Oxford gelandet. Unter den rund 200 Menschen, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus aus China ausgeflogen wurden, sind auch etwa 20 Deutsche. Sie sollen noch heute nach Berlin gebracht werden. In Deutschland gibt es bisher 14 bestätigte Ansteckungsfälle. Die Zahl der Todesopfer durch das Virus übersteigt inzwischen die der SARS-Epidemie von 2002 und 2003. Nach offiziellen Angaben starben in China 811 Menschen. Durch SARS kamen weltweit 774 Personen ums Leben. Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen wird inzwischen mit knapp 37.200 angegeben. Zentrum der Epidemie ist die chinesische Provinz Hubei. Der Erreger hatte sich von der dortigen Millionenmetropole Wuhan aus verbreitet. In der Region Hebei bleiben die Schulen wegen der Krankheit noch mindestens bis Anfang März geschlossen. Hebei umschließt die chinesische Hauptstadt Peking. Im festgefahrenen Streit um die Reform des Wahlrechts hat der langjährige Bundestagspräsident Lammert Kritik an den Parteien geübt. Es sei ärgerlich und auch ein bisschen peinlich, dass niemand mehr die Dringlichkeit einer Veränderung bestreite, sich gleichzeitig aber alle Beteiligten nicht einigen könnten, sagte Lammert der Augsburger Allgemeinen, die schade dem Ansehen wie der Arbeitsfähigkeit des Parlaments. Die Bundestagsfraktionen streiten seit Monaten ergebnislos darüber, wie die Zahl der Abgeordneten verringert werden kann. Da eine Reform zur nächsten Bundestagswahl wirksam sein soll, drängt die Zeit. Die gesetzlich vorgesehene Regelgröße des Bundestags liegt bei 598 Abgeordnete. Derzeit sind es aber wegen Überhang und Ausgleichsmandaten 709. Das Land Brandenburg will im Bundesrat gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen stimmen. Das machte Landesverkehrsminister Beermann vor der Abstimmung am nächsten Freitag deutlich. Der Umweltausschuss der Länderkammer empfiehlt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 km/h. In der Begründung heißt es, ein allgemeines Tempolimit auf bundesdeutschen Autobahnen sei geeignet, zur Harmonisierung der europaweiten Verkehrsverhältnisse beizutragen. Außerdem würden der Kraftstoffverbrauch sowie klimaschädliche Emissionen reduziert und die Verkehrssicherheit erhöht. Nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Irland werden seit dem Vormittag die Stimmzettel ausgezählt. Wegen des komplizierten Wahlverfahrens könnte es mehrere Tage dauern, bis das Endergebnis vorliegt. Nach Wahlbefragungen zufolge liegen drei Parteien nahezu gleich auf. Demnach kommt die liberal-konservative Partei Fine Gael von Regierungschef Redgar auf 22,4% der Stimmen, die linksgerichtete Sinn Féin auf 22,3% und die konservative Fianna Fáil auf 22,2%. Sinn Féin arbeitet an einer Wiedervereinigung Irlands mit dem britischen Nordirland. Sie ist als einzige Partei in beiden Teilen der irischen Insel vertreten. Die anderen politischen Kräfte schließen eine Zusammenarbeit mit der Sinn Féin aus. Redgar führt bisher eine Minderheitsregierung an. Im Osten Afghanistans sind nach Angaben des amerikanischen Militärs zwei US-Soldaten getötet worden. Sechs weitere seien bei dem Vorfall in der Provinz Nangarhar verletzt worden, sagte ein Sprecher. Ein Mann in afghanischer Uniform habe mit einem Maschinengewehr das Feuer eröffnet. Das Tatmotiv sei noch unklar. In Afghanistan hat es in der Vergangenheit immer wieder sogenannte Insider-Angriffe gegeben, bei denen heimische Sicherheitskräfte ausländische Soldaten attackieren. Die USA bemühen sich weiter um ein Ende des Krieges in Afghanistan. Der Sondergesandte Khalil Saad traf sich in den vergangenen Wochen mit Vertretern der Taliban in Katar, um einen Friedensplan auszuarbeiten. Im Nordosten Thailands hat die Polizei einen Amokläufer erschossen, der mindestens 25 Menschen getötet und rund 60 verletzt hat. Der Soldat soll auf einem Militärstützpunkt Waffen gestohlen und dann seinen Vorgesetzten sowie zwei andere Personen erschossen haben. Anschließend verschanzte er sich in einem Einkaufszentrum, wo er weitere Menschen tötete. Die Polizei stürmte das Gebäude. In der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba kommen heute rund 50 Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union zu ihrem jährlichen Gipfeltreffen zusammen. Bei der zweitägigen Versammlung wird Südafrikas Präsident Ramaphosa den AU-Vorsitz vom ägyptischen Staatschef Sisi übernehmen. Ramaphosa hat bereits angekündigt, er werde den Schwerpunkt seiner Arbeit darauf legen, bewaffnete Konflikte zu beenden. Als Beispiele nannte er die Kriege in Libyen und im Südsudan. Weitere Themen seiner Präsidentschaft sollen die Frauenförderung und die Bekämpfung von geschlechterspezifischer Gewalt sein. Im westafrikanischen Kamerun wird heute ein neues Parlament gewählt. Rund 7,3 Millionen Wähler sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Ursprünglich sollte schon vor 1,5 Jahren gewählt werden. Wegen Unruhen waren die zunächst für 2018 angesetzten Wahlen zweimal verschoben worden. Militante Separatisten in den englischsprachigen Gebieten Kameruns und der Oppositionspolitiker Kamto haben zum Boykott der Wahl aufgerufen. Das Land wird seit 37 Jahren autoritär von Präsident Biya regiert. Wegen des nahenden Sturmtiefs Sabine hat die Deutsche Bahn vorsorglich den Ausfall zahlreicher Zugverbindungen angekündigt. Man bereite sich auf zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vor, sagte ein Sprecher. Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sollten eingesetzt werden, um versperrte Gleise freizubekommen. Etliche Fährverbindungen zu den Nordseeinseln sind bereits eingestellt worden. Auch Fußballspiele fallen aus, darunter das rheinische Bundesliga-Derby zwischen Mönchengladbach und Köln. Der Flughafen Köln-Bonn rechnet ebenfalls mit Ausfällen. Der ADAC riet von nicht nötigen Autofahrten ab. Es wird erwartet, dass sich der Sturm im Laufe des Tages mit einzelnen Orkanböen und heftigem Regen auf den Norden und die Mitte Deutschlands ausbreitet. In der Nacht zum Montag werden Windgeschwindigkeiten von rund 120 Kilometern pro Stunde erwartet. Und hier noch einmal die Übersicht. Die politische Krise in Thüringen sorgt weiter für Diskussionen. Das neuartige Coronavirus fordert immer mehr Menschenleben. Nach der Parlamentswahl in Irland wird eine schwierige Regierungsbildung erwartet. Der Wetterbericht, die Lage. Von Nordwesten erreichen uns die Ausläufer eines Orkantiefs, das von Schottland zur norwegischen Westküste zieht. Es wird mild, aber in der Nacht zum Montag strömt wieder kältere Meeresluft ein. Die Vorhersage: von Nordwesten aufkommende schwere Sturmlage mit teils kräftigem und länger anhaltendem Regen verbreitet Sturm- oder Orkanböen. Nur im Südosten noch länger sonnig. Tageshöchstwerte zwischen 8 Grad an der unteren Donau und 16 Grad am Oberrhein. Und die weiteren Aussichten: morgen bewölkt mit schauerartigen, im Süden teils länger andauernden Regenfällen, vereinzelt auch kurzen Gewittern. Weiterhin Sturmböen, Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Am Dienstag weitere Niederschläge, teils als Regen, teils als Schnee, 5 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, und nun geht es gleich in die Hohen Tauern zur Smaragdsuche in den Oman und nach Costa Rica. Aber vorher, wie angesagt und versprochen, noch ein klein wenig zurückgedacht an das, was wir im ersten Teil des Sonntagsspaziergangs gehört haben, nämlich die Geschichte des Akkordeons in diesem Land. Nun me lasare heißt verlasse mich nicht, ist ein wenig Dialekt aus Apulien. Ein Titel geschrieben und gesungen von Maria Mazzotta, die wir auch gerade schon mal gehört haben aus ihrer gerade erschienenen CD mit dem Akkordeonisten Bruno Gaglione. Und es heißt da im Text: wenn der Abend dunkel wird, wenn das Fest beginnt und ich bleibe allein, dann schau du mich an, lass dich spüren. Und wenn es für mich kein Licht mehr gibt und alles nur bitter ist und ich das Süße nicht finde, dann sprich du mit mir. Maria Mazzotta.
Festa io rimango sulla, e guarda me, fatte sentire quando per me non c'è più luce, se tutto è maro e non sento luce, e parla me. Non ci la faccio e sempre accenno penso da te in braccio e scarpa me. Thank you.
Der Sonntagsspaziergang mit Andreas Stopp. Der Smaragd gehört zu den wertvollsten Edelsteinen, nicht zuletzt wegen seiner schönen grünen Farbe, eben Smaragdgrün. Er ist äußerst selten. Diese Farbe grün macht ihn zu dem, was er ist. Das Smaragdgrün wird oft durch Chromverunreinigung des Minerals verursacht. Auch der Wert des Smaragdes ist abhängig von der Tiefe des Grüns. Blässe mindert den Wert des Edelsteins. Ein Smaragd ist vielleicht der beliebteste und wertvollste farbige Edelstein, natürlich nach dem Diamant, der oft vorzugsweise farblos ist. Es wird jedoch nicht alles am Smaragd so wertvoll sein, wie man denkt. Der Wert des Edelsteins hängt von verschiedenen Eigenschaften ab: Schliff, Karat, Farbe, Reinheit und so weiter. Das Habachtal in Österreich zählt zu den wenigen Smaragdvorkommen in Europa. Ein Smaragd mit 42 Karat aus dem Habachtal findet sich unter den britischen Kronjuwelen. Heute sind die Vorkommen des grünen Beryl in den Hohen Tauern ein beliebtes Reiseziel für Edelsteinliebhaber. Das liegt daran, dass die geologischen Verhältnisse dort im Habachtal sich vollkommen unterscheiden von denen der Nachbartäler. Im Groben kann man diese Region in vier Gesteinszonen gliedern. Der gezielte Abbau von Smaragden ist seit dem 17. Jahrhundert belegt. In die Römerzeit oder gar in die vorrömische Phase zurückgehende bauliche Tätigkeiten, bergbauliche Tätigkeiten bleiben allerdings nur Mutmaßungen. Ja, eine Sache sage ich Ihnen noch: Von 1862 bis 1878 wurden die Smaragdvorkommen vom Wiener Juwelier Samuel Goldschmidt ausgebeutet. Heute ist das Ganze nicht mehr rentabel. Die Smaragdgewinnung wird von der einheimischen Strahler-Familie Steiner betrieben und primär eben touristisch benutzt. Das alles wusste ich auch nicht, aber Hilde Braun, die hat Ahnung davon, weil sie dort war, und sie nimmt uns jetzt mit.
Das ist der berühmte Leckbach. Leckbach. Rinne. Smaragde. Kommt von oben runter. Das ist ein flintiges Smaragdvorkommen von hier. Es gibt da drüben keinen Smaragd, nirgends, nur hier rauf. Von der Königin Elisabeth der Smaragd zum Beispiel, bei der Krone, der von Habachtal.
Auf der Suche nach dem grünen Gold. Ich möchte unbedingt dabei sein. Um zum Leckbach hoch oben zu gelangen, ist ein Fußmarsch von 4 bis 5 Stunden erforderlich. Dabei müssen 550 Höhenmeter überwunden werden. Einfacher ist es per Wanderbus. Er bringt mich ganz entspannt ins traumhafte Habachtal auf 1400 Höhenmeter bis zum Gasthof Alpenrose. Das Tal öffnet sich immer mehr, je höher der Bus fährt. Von mehreren Berggipfeln fließen von allen Seiten Wasserfälle ins Tal. Klarstes Wasser vom Gletscher, umrahmt von Wiesen und Wäldern.
So, schöner Tag. Hoch die Kralle, ein Strahlen ins Gesicht.
An der Berghütte Alpenrose verteilen Bergführer Christian und Walter Werkzeuge.
Bitte sehr.
Sie zeigen mir und anderen interessierten Familien, wie die Edelsteine gefunden werden können. Es gibt jeweils eine Spitzhacke, eine Kralle, das ist eine Art Maurerkelle, einen Eimer und ein feinmaschiges Sieb zum Smaragde waschen, erzählen Leni und David, die mit ihren Eltern hergekommen sind.
Ein Spaten, Haken, ein Eimer.
Wir haben jetzt zum Smaragdsuchen ein Sieb und ein paar kleine Smaragde zum Anschauen, damit wir wissen, wie sie aussehen bekommen. Und zwei Werkzeuge.
So, Freunde, wer bei uns teilt? Es ist überall was dabei.
Dann geht es die letzten 100 Meter zu Fuß vom Gasthof weiter hinauf bis zum Leckbach. Durch Schlammlawinen wurde Geröll und Gestein seitlich davon aufgeschüttet. Darin vielleicht Smaragde. Man muss schon zu zweit sein, um die Ausrüstung zu tragen. Das Sieb ist schwer und so groß wie ein riesiges Tablett, außerdem sehr unhandlich.
Dieser ganze Hügel, was Sie hier links und rechts sehen, da sind mit Steinen mehr oder weniger durchsät.
Während in anderen Gegenden der Welt das Schürfen nach wertvollen Edelsteinen strengstens verboten ist oder die Regionen abgesperrt sind, ist es hier möglich und erlaubt.
Wir haben das einzige Smaragdvorkommen von Europa. Und dann heißt es nur mehr Glück auf, gönn mir ein bisschen Glück, findet man was.
Der Himmel ist bewölkt. Jedoch ist das eine gute Voraussetzung, um Edelsteine zu finden, erklärt Alois Steiner, Smaragdsucher in zweiter Generation. Er ist schon als 6-jähriger Junge mit seinem Vater in die Berge gestiegen. Jetzt ist er 79 Jahre alt.
Das ist so schön da drinnen. Und zum Smaragdsuchen ist der Regen sowieso günstiger, weil man gleiches Licht am Boden hat. Wenn Licht und Schatten ist wie bei der Sonne, dann sieht man wohl in der Sonne gut, aber alles glitzert und glänzt. und im Schatten kann man nichts anschauen.
Beste Bedingungen, aber die Suche nach den Smaragden ist harte Arbeit. Erst heißt es, das steinige Material neben dem Bach aufklopfen. Dazu muss man schon mehrfach kräftig mit der Hacke den Boden auflockern. Dann mit einem Eimer Wasser immer wieder darüber gießen, bis im Sieb nur noch Steine liegen. Unmengen kleinster Steine kommen zutage. Sie sind größtenteils grau, schwarz, auch mal grün, aber nicht leuchtend klar.
Wenn ich mich vor dem Sieb hinstelle, treibe ich den besten Blickwinkel auf das Sieb. Ein Smaragd leuchtet sehr schön in grüner Farbe raus.
Ida ist 8, sie versucht es.
Ich spiele das Wasser auf das Sieb. Man spielt Steine frei.
Steinchen für Steinchen muss im Sieb gewaschen werden. Dann wird mit einer Art Schieber das gesamte Material nach den Edelsteinen durchsucht. Die Feinarbeit muss man mit den Fingern machen.
Ich ziehe das Material langsam nach vorne zu mir ab.
Man schiebt die ja mit so einem Schieber aufs Sieb und dann sind die da relativ gut verteilt. Da sind auch so kleine Löcher drin, sodass das Wasser ablaufen kann. Und dann sieht man das eigentlich schon, wenn die grün sind.
Das strengt ordentlich an. Die Arme tun mir langsam weh. Das Wasser des Leckbaches hat inzwischen schon den Weg in meine Gummistiefel gefunden. Also ziehe ich sie einfach aus, habe dadurch aber schlechteren Halt. Wer hierher kommt mit dem Ziel, reich zu werden, wird es schwer haben. Alois Steiner hat da so seine Erfahrungen.
Man soll nicht gierig werden und einfach ein bisschen nach dem suchen, was man gerne hätte. Man kann eigentlich nur direkt dem grünen Stein nachjagen. Man findet viel Ähnliches. Wenn es geht, geht es leicht. Und immer der, der es eigentlich nur so halbherzig sucht, der hat mehr Glück als der andere, der das unbedingt erzwingen möchte.
Neben mir ist Valerie. Die 11-Jährige untersucht Stein für Stein mit den Händen, bevor sie wieder im Bach landen.
Ich finde es ganz cool. Es ist halt alles irgendwie grün, deswegen denkt man die ganze Zeit, man hat irgendwas gefunden. Aber das ist dann meistens doch nichts. Wir suchen weiter. Noch habe ich Geduld. Ich weiß nicht, wie lange das noch anhält.
Nach einer Stunde hat sich meine Goldgräberstimmung gelegt. Ernüchterung macht sich breit. Zufallsfunde sind es, die plötzlich inmitten des ganzen Stein- und Schlammschutz auftauchen. Gute Augen muss man jedenfalls haben, um sie zu sehen. Ida, Martin und auch Emily haben etwas entdeckt.
Wir hatten schon 2 kleine grüne Smaragde gefunden.
Wir haben schon was Kleines gefunden.
2 grüne Smaragde und Katzengold und noch so orangene Quarzen.
In einem unglaublichen Grün schimmern die winzig kleinen Smaragde. Die Farbe ist unbeschreiblich schön.
Das Grün ist unverkennbar.
Aber nicht nur Smaragde sind im Leckbach zu finden. Auch Pyrit, Sphen, Rosenquarz oder Bergkristalle. Einen Smaragd habe auch ich in den zahllosen Steinchen meines Siebes entdeckt. Und einen kleinen Bergkristall. Nach 3 Stunden Schürfen eine kleine Belohnung.
Erwachsene sind auch Kinder. Wenn sie da am Spielen sind, dann werden sie zum Kind.
Alois Steiner hat recht, denke ich. Das Schürfen lässt mich die Zeit komplett vergessen. Bei jetzt traumhaften Sonnenschein packe ich meine kleinen Funde in ein verschließbares Tütchen und mache mich auf dem Weg zu Fuß hinunter ins Tal. Auf dem, wie sollte es anders sein, Smaragdwanderweg. Ich sehe Murmeltiere. Mit etwas Glück kann man auf den Felshöhlen sogar Steinböcke entdecken, kommt vorbei an Edelweiß, Enzian oder Alpenrose. Das glasklare Wasser von den Wasserfällen, das man unterwegs aus verschiedenen Brunnen kosten kann, schmeckt herrlich. Der Abstieg dauert nur gute 2 Stunden.
reisen hoffentlich beschwingt um die Welt mit dem Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Das Sultanat Oman war vor einigen Jahren noch nur ein Insider-Reiseziel. Jetzt legen Kreuzfahrtschiffe an und immer mehr auch deutsche Reiseveranstalter bieten Touren kreuz und quer durch das Land an der Südostspitze der arabischen Halbinsel an. Die Fläche des Oman entspricht in etwa der Deutschlands, ohne Niedersachsen, aber es leben dort nur gut 4 Millionen Menschen, vor allem an der Küste. 1970 hatte der im Januar verstorbene Sultan Ibn Said seinen Vater abgesetzt. Vorher durfte man im Oman nicht Fahrrad fahren, keine Sonnenbrille tragen und es gab nur 10 Kilometer befestigte Straße. Unter der fast 50-jährigen Herrschaft des Sultans wurde das Land modernisiert, aber Wolkenkratzer und prunkvolle Shopping-Mails, die gibt es nicht. Eva Firzlaff nun mit ihrer Tour durch den Oman von menschenleeren Gebirgen zu quirligen Märkten zwischen Wüste und Indischem Ozean.
Das hört sich ein bisschen nach Gespenstern an.
Ja, ja. Man hört richtig, wie die Wellen unten so dagegen klatschen. Gell? Bis hierhin ist das schon unterhüllt. Also gute 20 Meter ist das ganze Gestein ausgehöhlt. Bricht dann immer wieder ab auch. Also das verändert sich von Jahr zu Jahr hier.
Ganz im Süden an den Kalksteinklippen nagt die Brandung. Wäscht Höhlen aus, bohrt Löcher in deren Decken. Die Wellen lassen Luft durch diese Löcher fauchen, Gischt spritzen und mitunter auch Wasserfontänen aufsteigen. Der Oman bietet ganz verschiedene Welten. 1700 Kilometer Küste, bis zu 3000 Meter hohe Gebirge mit tiefen Schluchten, Wüste, Wüste und wieder Wüste. Wer vieles davon sehen will, ist mit dem Jeep unterwegs und muss sich auf lange Fahrten einstellen. In der Antike war die Region berühmt für ihren Weihrauch. Der kam per Schiff und Karawane über die Weihrauchstraße nach Norden, bis nach Alexandria und Rom. In einer trockenen Schlucht sehen wir knorrige Bäume. Jochen Meyer, unser Begleiter, ritzt mit seinem Messer an der Rinde.
Wenn man den jetzt anritzt, dass dann die Milch rauskommt, die weiße Milch, die man aber nicht als Duftharz benutzt, also.
Erst 2 Wochen später wird dann das eigentliche Harz geerntet.
Das ist eben diese gute Qualität, dieser Baum. Und die gibt es nur hier im Oman eigentlich. Also mehr im Oman als im Jemen. Wobei damals hat das ja zusammengehört, dieses Arabia Felix. Und das ist ein uraltes Heilmittel, wirklich ein Heilmittel für die Atemwege, für die Verdauung. Auch wenn man es inhaliert, ist das also gut, beziehungsweise desinfiziert auch. Die Römer haben es schon zu ihren Zeremonien verbraucht, die Griechen, also es wurde wirklich mit Gold aufgewogen. Deswegen war diese Gegend auch sagenhaft reich damals.
In jedem Souk gibt es gleich mehrere Weihrauchlädchen. Vor der Tür quiemt eine Probe vor sich hin. Drinnen stapeln sich Schachteln und Tüten mit den kleinen Harzklumpen. Überhaupt der Souk. Getrennt in Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse, Gewürze und was man sonst noch braucht. Ein Fest der Farben und Gerüche. Fisch und Fleisch werden gleich küchenfertig zerhackt. Ein besonderes Spektakel sind die Ziegenmärkte in Bachla und Niswa. Auf einem Platz drängen sich hauptsächlich Männer in ihren langen, meist weißen Gewändern, ein Tuch kunstvoll um den Kopf geschlungen. Sie bilden ein kreisrundes Spalier, durch das die Besitzer ihr Zicklein auf dem Arm tragen oder die große Ziege am Strick ziehen.
Das ist eine Auktion, das heißt, die Ziegen werden hier in der Runde herumgeführt. Und dann wird der Preis gesagt für die Ziege, die man haben möchte. Wer Interesse hat, der sagt, komm her, und dann befühlt er die und guckt und sagt, nee, ich gebe dir aber nur den Preis. Und dann sagt er, nee, und geht weiter. So lange eben, bis man sich dann einig wird. Das sind einheimische Ziegen, die haben auch dieses lange Fell, die sind sehr begehrt.
Niswa ist die frühere Hauptstadt, eine große Oase geschützt im Landesinneren, hinter dem Hadjar-Gebirge. Etwa 400 Jahre alt ist die gewaltige Festung mitten in der Stadt, mit einem dicken, hohen Turm. Rückzugsort für den Fall, dass ein Feind doch die äußeren Mauern überwindet.
Da haben sie dann 7 Türen gehabt, im Zickzack angelegt. Das heißt, da konnte man auch keinen Rambock einsetzen oder irgendwas. Von hier oben, von dieser Plattform, konnten sie dann eben runterschießen auch. Oder eben diesen Dattelsirup runtergießen auf die Feinde. Was auch nicht wussten die Feinde, wenn sie dann die Tür aufbekommen haben, hinter der Tür war also eine riesige Fallgrube.
Schon beim Überflug von der Hauptstadt im Nordosten nach Salalah nahe der Südgrenze zum Jemen war der lange Gebirgsrücken zu sehen, der sich parallel zur Küste entlang zieht. Nun am Boden zeigt sich, dass die von oben so öde wirkende Landschaft doch nicht ganz unwirklich ist. Von der Küste ziehen sich Täler und Schluchten landeinwärts, Wadi genannt. Wir wandern im Wadi Darbat, ein recht breites Tal. Ein paar Tümpel sind die Reste eines Sees. Kamele mampfen die Wasserpflanzen. Und mittags pünktlich um 12 ziehen lange Reihen Kühe, Ziegen, Kamele dicht an uns vorbei zu den Wasserstellen. Wo kommen die nur alle her? Ab und zu ruft ein Kamel. Begrüßt es die anderen oder sagt es, hier ist mein Platz? Im Wadi Shab, einer engen Schlucht, sieht man den ausgewaschenen, riesenhohen Wänden die Kraft des Wassers an. Einst haben sich mächtige Sturzbäche in den Fels gefräst. Wind, Sand und Wasser haben die Felswände zerlöchert und Höhlen gegraben. Jetzt tanzen kleine Wasserfälle über Steine, in der Talsohle glitzert türkisblaues Wasser und lädt ein zum Baden. Nachdem Jochen den Jeep anderthalb Stunden bergauf gequält hat, auf einem steilen, steinigen Weg hart am Abgrund, gucken wir von oben in die Schlucht, in der wir eben noch gebadet haben. Nur eine schroffe Steinwelt ist zu sehen. Auch hier oben gibt es ein paar winzig Dörfer. Wer in der kargen Gegend bleibt und nicht runter ans Meer zieht, bekommt Häuschen, Strom und Wasser kostenlos. Auch der ebenfalls kostenlose Schulbus fährt bis auf den allerletzten Berg. Hier im Nichts gibt es kein Hotel. Also schlagen wir wieder mal die Zelte auf und kochen selbst das Abendessen. Am nächsten Morgen Tumult. Eine Ziegenherde rangelt um Bananenschalen und Gemüseabfälle. Andermal tapst nachts ein Esel durch das kleine Zeltlager, stibitzt Melone und Brot. Und in der Wüste holen Kamele nach dem Abendessen die Gemüsereste und fressen sie mitsamt dem Pappkarton. Wer dorniges Gestrüpp frisst, der verträgt auch Pappe. Weit oben in den Bergen dient uns der Rand eines gemauerten Wassergrabens als Wanderweg. In vielen Schluchten verwandeln solche Gräben steinige Hänge in fruchtbare Oasen. Immer nach dem gleichen Muster. Quellwasser wird in einem Hauptkanal zum Dorf geleitet. Der verzweigt sich in viele kleine Kanäle, die die Terrassen an den Steilhängen bewässern.
Der Falatsch, uraltes Bewässerungssystem. Die Perser waren die Ersten, oder die das erfunden haben, diese Falatsch. Falatsch heißt also auf Arabisch verteilen. Und die Omanis haben das eigentlich dann im Zuge von der Islamisierung im 7. Jahrhundert nach Nordafrika gebracht. Dann hat man das rübergebracht, die Araber nach Spanien, die Spanier wiederum nach Madeira, Levadas heißen das, und letztendlich die Spanier und Portugiesen eben auch nach Südamerika. Also da findet man die gleiche Art von Bewässerungssystem.
Die Terrassenfelder reichen mitunter einige hundert Meter tief in die Schlucht. Dort wachsen Dattelpalmen, Gras für die Tiere, Gemüse, Rosen, aus denen Rosenöl gewonnen wird. Noch vor einigen Jahren waren viele dieser Orte nur auf Eselspfaden zu erreichen. Wo keine Straße oder wenigstens Schotterserpentine gebaut werden konnte, hat man die Dörfer verlassen. Die sind nun Wanderziel, wie im Wadi Nakar. Die 1000 Meter tiefe Schlucht nennt man auch den Grand Canyon des Oman. Weit oben an der Wand klebt ein verlassenes Dorf. Winzige Lehmhäuser, versteckt unter einem überhängenden Felsen. Dorthin führt nur ein schmaler Weg dicht am Abgrund.
Die stehen schon ewig. Ja. Das sind auch wieder so solche Ortschaften, die versteckt in den letzten Wadis sind, aber genug Wasser, dass sie hier autark gewesen sind. Und die gehen auch schon auf die Perserzeit zurück, also vorm Islam, kann man sagen.
Es war nicht nur das Verkehrsproblem. Auch unten in den Ebenen führten die primitiven Wohnverhältnisse dazu, dass jahrhundertealte Siedlungen aufgegeben wurden und daneben moderne entstanden. So steht zum Beispiel das alte Alhambra leer. Verwinkelte Gassen mit verfallenden Lehmhäusern. Ein Haus aber lädt ein zum Besuch.
Hier zum Beispiel hat man die Datteln gelagert. Hier ist wieder so ein Sack aus Ziegenleder, gell? Wassersack, die Matte, die geflochtene aus Palmzweigen. Zum Essen hat man drauf gesessen. Das war ein ganz normales Wohnhaus, aber schon eben ein besseres, also ein größeres hier. Direkt unten auch hier beim Wasserkanal, beim Falatsch.
Die Familie wohnt nicht mehr hier, hat jedoch ihr altes Haus wieder hergerichtet und zeigt traditionelles Leben. Der Enkel schenkt aromatischen Kaffee ein. Oma streicht flüssigen Teig auf eine heiße Platte. Das wird omanisches Brot.
Walaikum salam. Du kannst auch probieren. Also es ist typisch, das ist hauchdünn. Das ist so dünn wie Papier, das Brot. Das wird also mit der Hand aufgetragen. Das zerbricht dir in der Hand. Das ist das original omanische Brot, was man eigentlich nirgendwo mehr bekommt.
Knusprig ist es und eben hauchdünn. Weit sind die Wege. Zwischen Bergen und Wüste übernachten wir in einer grauen, weiten Ebene. Harter Sand und viele Steine in jeder Richtung. Sonst nichts. In der Dunkelheit blinken ein paar Lichter am Horizont. Wir sind doch nicht ganz allein. Dann die Rub al-Khali, das leere Viertel. Der Oman hat an der Grenze zu Saudi-Arabien nur einen kleinen Teil dieser riesigen Sandwüste. Doch schon der ist gewaltig. Sand, Sand, nicht Salz, Sand, tagelang.
Ich habe noch nie so viel Sand gesehen wie in dieser Wüste. Dabei war ich doch schon in vielen unterwegs. Es ist unglaublich, wir fahren fast nur mehr auf Sand.
Mal gibt es im Tal eine festgefahrene Spur im Sand. Doch meist treibt Jochen den Jeep die Dünenhänge hoch und runter, fährt sich auch mal fest im tiefen Sand. Dann hilft Al-Azhar mit dem zweiten Auto.
So Navigationsmittel, so wie GPS oder sowas, sind letztendlich auch nur Hilfsmittel, weil was nützt mir das, wenn ich weiß, wie ich von A nach B komme, aber ich nicht weiß, wie ich über die Düne drüber komme. Und das kann man, denke ich, nicht so einfach von heute auf morgen lernen, sondern das ist einfach dann das Auge, aha, die Düne, wie kann ich sie anfahren, wo könnte der Durchgang sein.
Die bis zu 150 Meter hohen Sanddünen sind am Tag sandgelb und ocker, leuchten rot in der Abendsonne. Elegant geschwungene, immer neue, schönste Fotomotive. Der Sand ist noch feiner als am Ostseestrand. Tief sinken die Füße ein beim Laufen. Und auch hier treffen wir auf Kamele. Die laufen frei, gehören aber jemandem.
So ein normales Kamel, da muss man so schon 1000 Rial rechnen, also 2000 Euro. Also dass es jetzt kein Rennkamel ist in dem Sinne, einfach nur ein Kamel, was Milch gibt. Die Stuten, Fleisch macht man eben auch, aber weniger. Man macht es wirklich nur zu besonderen Anlässen. Man liebt die Kamele auch sehr. Also es ist so, man kann es eigentlich gar nicht erklären, weil brauchen tun sie so gar nicht mehr. Es ist also reines Statussymbol.
Abends in der Wüste läuft Sternenkino. So viele Sterne. Die Mondsichel hängt waagerecht am Himmel. Der große Wagen steht auf der Deichsel, kippt über Nacht auf seine Oberseite. Und die Milchstraße verdient hier wirklich ihren Namen. Nach Sandwüste, Bergen und Schluchten ist die Hauptstadt Maskat eine völlig andere Welt. Nein, keine Wolkenkratzer und Einkaufstempel, trotzdem eine moderne Stadt. Mit Stadtautobahn, einem blitzenden Bankenviertel, Hotels am Strand, Sultanspalast und Prachtstraße.
2010, das war der 40. Nationalfeiertag, da ist die Queen zu Besuch gekommen. Und dann hat er also eine riesige Parade veranstaltet mit Omanis, die auf weißen Kamelen sitzen, auf den schönsten Araberpferden und Dudelsack spielen. Also da hat die Queen mit Sicherheit mit den Ohren geschlackert.
Die Stadt zieht sich an der Küste entlang in mehreren Buchten, die durch schroffe Felsen getrennt sind. Orientalisches Flair bietet nur noch der Sukkum-Stadtteil Matra. Allerdings legen dort die Kreuzfahrtschiffe an. Entsprechend touristisch ist der Markt. Doch auch die Einheimischen kommen zum Einkauf. Vorneweg der Vater mit Baby auf dem Arm, hinter ihm eine oder zwei Frauen, selten verschleiert, meist aber in langer schwarzer Abaya, ein buntes Tuch um den Kopf. Der 28-jährige Al-Azhar erzählt, dass sein Vater mit vier Frauen verheiratet war, gleichzeitig. Das wäre auch jetzt noch ganz legal. Will er aber nicht.
No, no way, not me. For me, one enough.
Es ist alles so teuer geworden. Die Familie der Braut bekommt eine Menge Geld, die Hochzeit kostet. Und ganz wichtig, man muss seine Frauen alle gleich behandeln. Auf dem Markt für jede das Gleiche kaufen. Mittlerweile gibt es an den Universitäten eine Männerquote, weil so viele Frauen studieren. Frauen in moderner Kleidung sind auch nichts Besonderes. Und von Reisenden wird nur erwartet, dass sie nicht gerade schulterfrei und im kurzen Rock daherkommen. Nur in der Moschee sind lange Ärmel Pflicht und ein Tuch um den Kopf. Der Oman ist sozusagen vom Feudalismus in die Moderne gesprungen.
Robert Schumann, Rhein und Mainfahrt. An die Mutter. Heidelberg, den 24. Mai 1829. Nimm die Brille zur Hand, meine geliebte Mutter, denn das Porto ist jetzt teuer und ich muss klein, ganz klein schreiben. Aus dem lustigen Anfange meines ersten Briefes an dich siehst du gleich, dass ich nichts weniger als traurig bin. Und wahrlich, wer in meiner Fürstenstube das alte herrliche Bergschloss und die grünen Eichenberge vor sich traurig sein wollte, beginge eine Todsünde gegen seine eigene Seele. Wenn ich dich anders kenne, so ist es dir bestimmt nicht unangenehm, einige Worte über meine kleine Reise aus meiner Brieftasche zu ziehen. Die Reise von Leipzig nach Frankfurt war wie ein Flug durch Hunderte von Frühlingshimmeln. Auch entschädigte mich für Abspannung und Müdigkeit, die das Nachtfahren notwendig mit sich bringt, eine ewig abwechselnde, heitere, gebildete Gesellschaft. Mit Willibald Alexis war ich bald Freund, und wir blieben, bis er nach dem Norden, ich nach dem Süden wanderte, unzertrennlich. Eine andere merkwürdige Postwagenperson war ein preußischer Gesandtschaftssekretär, R., der zum Bundestag nach Frankfurt abreiste. Kaum hatte ich mit ihm ein paar Worte gewechselt, so erzählte er mir ex abrupto von den Vorzügen seiner Frau in Berlin und dass sein ganzes Glück und sein ganzes Leben auf dem seiner Frau ruhe. Er zitierte ungebeten Gedichte und zeigte gemalte Miniaturporträts auf und von seiner Frau. Ich gestehe, dass mir so etwas in Praxi noch nicht vorgekommen war, doch gefiel er mir, insofern in allen seinen Worten Geist und Edelsinn lag. Willibald Alexis hatte nichts anderes zu tun, als diesen Charakter gleich in einen seiner neuen Romane zu verweben. Die anderen Subjekte auf dieser Fahrt war ein Frankfurter Handeljude, der mir von Leder und anderen ledernen Sachen sprach, eine gute alte Matrone, die viele Stücke auf dem Gothaischen Theater gesehen hatte, und zwei jüdische Franzosen, die ungemein viel Wein tranken und über nichts die ganze Nacht sich unterhalten konnten. Du kannst nicht leugnen, dass ich in dieser Schilderung ungemein viel Beobachtungsgabe an den Tag und zu deinen Füßen gelegt habe.
Träumerei von Robert Schumann. Costa Rica ist weltweit bekannt für seine große Biodiversität. Dank unterschiedlicher Klimazonen und Lebensräume beheimatet das Tropenland Tausende unterschiedlicher Schmetterlingsarten. Kaum ein Land der Erde exportiert mehr Schmetterlinge als Costa Rica. Die Insekten gehen per Luftfracht an botanische Gärten, an öffentliche und private Schmetterlingshäuser oder Ausstellungen in Europa, in den USA oder den Arabischen Emiraten. Kleinproduzenten widmen sich in Costa Rica der Zucht dieser empfindlichen Insekten. Anna-Marie Goretzky hat sich in Costa Rica in die Welt der Schmetterlinge begeben.
Das ist ein Caligo atreus. Zuerst ist er ein Ei. Nach etwa 10 Tagen schlüpft eine Larve. Die Raupe frisst dann und nach etwa 2 Monaten verpuppt sie sich in so einen Kokon. Wann verschicken wir sie ins Ausland? Wenn sie eine Puppe ist, im Kokon.
Jenny Beekes zeigt ihren Schülern eine gelbkantige Rieseneule. Ein Schmetterling mit einer Flügelspannweite von etwa 15 Zentimetern. Die 6 Teilnehmer des Workshops stehen dicht gedrängt um Jenny in einem Schmetterlingsgarten ganz in der Nähe der kostarikanischen Hauptstadt San José. Sie alle wollen, ebenso wie Jenny, erfolgreiche Schmetterlingszüchter werden, um mit dem internationalen Export der Insekten Geld zu verdienen.
Für die Schmetterlingszucht gibt es kein Patentrezept. Ich kann euch auch keine Liste geben, auf der steht, mach dies und mach das. Es ist eine Kunst. Ihr müsst jede Schmetterlingsart studieren. Na klar, es gibt ein paar Grundregeln, aber die eigentliche Kunst hängt von euch ab.
Jenny Beekes hat diese Kunst bis ins Detail studiert. In ihrem eigenen Schmetterlingsgarten in San Ramon fliegen nahezu lautlos Insekten etwa 30 unterschiedlicher Schmetterlingsarten umher. Ein engmaschiges grünes Netz umschließt die Außenvoliere ihrer Schmetterlinge. Sie landen auf den lila, gelb und blau blühenden Blüten ihrer Wirtspflanzen oder auf Jennys Händen und Schultern. Etwas Magisches liegt in der Luft, eine besondere Beziehung zwischen ihr und den Tieren. Mit ihnen zu arbeiten, gibt mir eine enorme Ruhe. Es entspannt mich. Sie kamen an einem Scheidepunkt in mein Leben. Ich hatte eine Krankheit an der Wirbelsäule. Meine Arbeit als Informatikerin konnte ich nicht mehr nachgehen. Dann verliebte ich mich in Schmetterlinge und stellte fest, dass ich im Schmetterlingsgarten frei von Schmerzen war. Das war ein großes Geschenk für mich. Seitdem züchtet sie Schmetterlinge für den internationalen Export und führt mit Vorliebe finanziell benachteiligte Menschen in die Welt der Schmetterlinge ein, um ihnen ein besseres Einkommen zu ermöglichen. Jenny Beekes exportiert ihre Puppen auf eigene Faust ins Ausland. Die meisten der rund 400 Züchter in Costa Rica arbeiten mit Firmen zusammen, die sich auf den Export von Edelfaltern spezialisiert haben. In Guasima, unweit der Hauptstadt, hat Cress ihren Sitz. Costa Rica Entomological Supplies. Im Labor der Firma beugen sich etwa ein Dutzend Mitarbeiter über ausladende Tische. Darauf Schmetterlingskokons rund 60 unterschiedlicher Spezies. Manche schimmern wie kleine Silberklumpen, andere sind matt grasgrün, wieder andere ähneln welken Blattresten. Nur die besten Kokons der Züchter werden exportiert, sagt der Geschäftsführer Sergio Siles.
El impacto socioeconómico de la actividad es algo muy relevante. Estas personas están ubicadas en zonas.
Sozioökonomisch ist die Arbeit für die Züchter sehr wichtig. Denn sie leben häufig in Regionen, in denen es kaum Arbeit gibt. Höchstens in der sehr umweltschädlichen Landwirtschaft, Bananen- und Ananasplantagen. Mit der Schmetterlingszucht gehen sie einer Tätigkeit nach, die es ihnen ermöglicht, den natürlichen Lebensraum der Schmetterlinge in der Region zu schützen und zu erhalten, damit sie sie selbst auch weiterhin produzieren können.
Denn Schmetterlinge sind sogenannte Bioindikatoren. Sie reagieren sensibel auf Umweltgifte. Sergio Siles fasst selbst mit an, um das esstischgroße Paket mit der heutigen Lieferung nach Europa ins Auto zu heben.
Für uns ist es sehr wichtig zu wissen, wohin die Schmetterlinge kommen, wofür unsere Kunden sie einsetzen. Denn die Schmetterlinge sind Botschafter für die Schönheit unserer Natur, unseres Landes. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Kunden das verstehen und sie entsprechend behandeln.
Eine Lieferung geht zum Beispiel regelmäßig an das Schmetterlingshaus der Biosphäre Potsdam. Die Zucht von Schmetterlingen für den Export ist aber nicht frei von Kritik. Einer der größten Schmetterlingsexperten Lateinamerikas ist der Biologe Ricardo Murillo. Im Schmetterlingsgarten seiner Universität, in dem Pflanzen üppig wuchern, tauscht er die Bananen und Mangos in der Futterschale seiner Schmetterlinge aus. Es riecht feucht. Kritik weist er zurück.
Voraussetzung für die Schmetterlingszucht ist der Schutz ausgedehnter Wälder. Außerdem müssen die Wirtspflanzen gepflegt werden. Auch das ist Umweltschutz, denn diese Pflanzen dienen einzig und allein den Schmetterlingen. Und die Insekten selbst fühlen keinen Schmerz, nur mechanische Impulse, aber keinen Schmerz wie wir Menschen. Daher, nein, Tierquälerei ist es nicht.
Jenny Beekes setzt in ihrem Schmetterlingshaus vorsichtig Schritt für Schritt und sucht großblättrige Pflanzen nach den Eiern der Insekten ab. Sie liebt ihre Schmetterlinge alle, den betörend blauen Himmelsfalter ebenso wie den Glasflügelfalter mit seinen transparenten Flügeln. Niemals würde sie ihnen Leid zufügen wollen.
Sie sind ein Symbol für das Leben, die beständige Veränderung im Leben. Erst das Ei, dann die Larve, die Puppe und am Schluss fliegt der Schmetterling. Aber das ist die kürzeste seiner Lebensphasen. Deswegen muss man sich bewusst machen, es ist anstrengend, für seine Träume zu kämpfen. Aber wenn man sie erreicht hat, muss man das Leben genießen.
An einem großen Traum arbeitet Jenny gerade. Sie will ihren Schmetterlingsgarten für Touristen öffnen, einen alten, rostigen Bus auf ihrem Grundstück zu einem kleinen Schmetterlingsmuseum ausbauen und bald Besuchern die Schönheit der Schmetterlingswelt zeigen.
Anna-Marie Goretzky hat aus Costa Rica berichtet. Ich bin auf ein Büchlein aufmerksam geworden, das ist gerade erschienen. Aufbrechen heißt es, philosophische Inspirationen für Reisende, so ist der Untertitel. Ein Buch für Reisende, die sich von ihrer Reise mehr versprechen als eine anspruchslose Ablenkung vom Alltag. So umschreiben die Verfasser den Charakter ihrer Schrift. Und einer der Autoren besucht mich nächsten Sonntag hier im Studio, der Philosoph Christoph Quarch. Ich freue mich sehr darauf, lade Sie, meine Damen und Herren, dazu ein, mit uns philosophisch spazieren zu gehen. Reisen Sie gut durch die Woche. Andrea Stopp sagt auf Wiederhören aus Köln.